was wir lesen im Kolosserbrief Kapitel 1. Das möchte ich gerne mit euch noch einmal anschauen. Das lesen wir ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch bitten, beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, so wie es auch in der ganzen Welt ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Bis hier 6. Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei Charaktereigenschaften werden in dem Neuen Testament ganz häufig so gemeinsam genannt. Sie gehören zusammen und haben doch ganz unterschiedliche Wirkungsweisen. Der Glaube hat ganz stark mit unseren Bekenntnissen zu tun. Glaube ist so lange unverständlich, wie wir das nicht mit unserem Mund anderen Menschen bezeugen. Ich sage das auch denen, die noch neugläubig sind oder die morgen erst getauft werden. Wir alle sind in der Verantwortung, die Wahrheit des Evangeliums mit anderen zu teilen. Die ganze Welt ist voller Lüge. Wir haben das gerade gehört, viele Regierungen bauen ihre Macht auch darauf. Der Einzige, der berechtigt ist, Herrschaft über Menschen auszuüben, ist Gott. Wir selbst werden ganz deutlich gewarnt, wir sollen nicht der Menschen Knechte sein oder uns wieder unter eine Last der Knechtschaft binden lassen. Viele von uns kennen das, wenn Herrschaft über Leben ausgeübt wird. Und ich meine nicht verantwortlicher Umgang. Wir alle stehen unter Autorität. Kinder unter ihren Eltern, Ehefrauen unter der Verantwortung ihrer Männer, wir alle unter der Verantwortung der Regierung oder wie wiederum unter der Verantwortung der Herrschaft Gottes. Verantwortung ist was anderes als Herrschaft. Diese Beispiele, die ich eben genannt habe, haben einen Inhalt, Schutz zu geben und Anleitung. Viele von uns haben anderes kennengelernt. Gewalttätige Väter, respektlose Ehemänner, Regierungen, die Zwang ausüben. Oder in anderer Weise Menschen, die versuchen zu herrschen. Christliche Freiheit heißt ausdrücklich, dass wir uns nicht wieder unter solches Joch beugen müssen. Und damit das nicht geschieht, sind wir in Verantwortung, die Wahrheit des Evangeliums, dort besonders die Herrschaft von Jesus Christus zu bezeugen. Er ist ein Herr des Friedens. Die Kinder haben das gesungen, wir haben das auch. Diese Botschaft des Evangeliums kommt aus unserem Glauben. Und zwar ganz klar, Glaube an Jesus Christus als den Herrn. Der Inhalt des Glaubens ist, Jesus Christus ist der Herr, nicht einer, der. Und deswegen, das kann man nicht teilen. Man kann nicht gleichzeitig ihm dienen und Mohammed, ihm dienen und Karl Marx oder irgendeiner anderen Autorität, die sich in dieser Welt als wichtig teilen. Aber Christsein bedeutet nicht nur zu glauben an Jesus Christus, diesen Glauben mit dem Mund zu bezeugen, sondern auch in Liebe tätig zu werden. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Viele Menschen denken, Liebe sei das, wenn sie zu jemand hingezogen sich fühlen. Aber welche Mutter hat ein hingezogenes Gefühl zur stinkenden Windel ihres Kindes? Und doch, aus Liebe, putzt sie den Po ihres Kindes. Versteht ihr? Liebe ist nicht das Gefühl, hingezogen zu sein, sondern der praktische Dienst. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch lieb haben, was nützt das? Das machen auch die Heiden, das machen auch die Unterschiede. Deswegen diese Herausforderung, auch die Feinde zu lieben. Und Jesus hat gelehrt, niemand hat größere Liebe, als wenn er sein Leben lässt für seine Feinde. Deswegen kann er am Kreuz noch für seine Feinde bitten, weil er dort sein Leben lässt für viele. Eigentlich für alle. Aber nicht jeder nimmt diese Liebe. In dem Film war das eindrücklich gezeigt. Ich sag mal, der Film heißt Die Passion Christi, das Leiden Christi. Dort wird gezeigt, dass vom Sterben Jesu zum Schluss alle beeindruckt waren. Auch die Soldaten, die ihn vorher angenommen haben. Aber nur wenige lassen sich verändern durch diese Dinge. Der Film verarbeitet neben dem direkten biblischen Zeugnis auch manche mündliche Berichte aus dieser Zeit. Aus der ganz frühen christlichen Tradition wird berichtet, dass der Hauptmann, der diese Hinrichtung geleitet hat, von dem die Bibel bezeugt, dass er sagt, das war wirklich Gottes Sohn, zu denen gehört, die danach in der Gemeinde in Rom zu den Gläubigen. Es kann also sein, dass der Brief an die Römer, den Paulus geschrieben hat, tatsächlich auch von diesem Hauptmann mitgelesen. Und es wird auch bezeugt, dass die Frau von Pilatus, die ja einen Traum hatte und ihren Mann gewarnt hat und gesagt hat, mach dich nicht schuldig am Blut dieses Gerechten, später ebenfalls zu dieser Gemeinde in Rom gehört hat. Die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, das ist der tägliche Glaube. Unser Glaube an Jesus Christus muss mit dem Mund bezeugt werden und mit den Händen jeden Tag praktiziert werden. Und dann ist noch die Rede von der Hoffnung, die für uns aufgehoben ist im Himmel. Glaube und Liebe sind die Dinge, die nach außen gehen. Die Hoffnung ist das, was in unserem Herzen verborgen ist und was die Beziehung zu Gott regelt. Ist unsere Beziehung zu Gott stark? Dann ist es daran zu merken, dass wir eine starke, lebendige Hoffnung haben. Ist unsere Verbindung zu Gott schwach, schwindet auch unsere Hoffnung. Diese drei Dinge oder diese drei Wesenszüge, was haben die mit Ostern zu tun? Ihr Lieben, unser Glaube an Jesus, unsere Liebe durch ihn und unsere Hoffnung auf ihn ist auf einen Lebendigen gerichtet. Und zwar auf einen Lebendigen, der zwar die Leiden des Todes kennt, aber dem Tod die Macht genommen hat und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Das unterscheidet den Glauben an Jesus Christus von jeglicher anderen Religion. Es ist die Lebensverbindung mit einem Lebendigen. Das lesen wir einige Verse später. Von Vers 13 an. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfungen. 13 bis 15. Ihr habt in diesem Seminar gelernt, eure Bibel zu benutzen. Streicht euch diese Verse an. Das meine ich nicht nur während der Seminarzeit, immer wenn er sie benutzt. Sobald ein Wort lebendig kennzeichnet, das hilft, das festzuhalten. In diesen wenigen Versen haben wir das gesamte Evangelium. Gerettet aus der Gewalt der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das ist in dieser Aufzählung ein Glaubensbekenntnis. Und ich lese noch den Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, welche der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang hat. Wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Das zeigt, wenn wir uns wirklich kennen, wie weit er sich erniedrigt. Er nennt uns Brüder. Wir nennen ihn Herr. Aber wir dürfen einander Brüder oder Schwestern nennen. Das hat was mit Respekt zu tun. Denn mit einem Bruder, egal wie unterschiedlich er ist, gehe ich mit Respekt um. Er ist gleichen Blutes teilhaftig wie ich. Er ist dem gleichen Blut wie ich. Deswegen ist meine Verantwortung ihm gegenüber über den Vater. Das regelt den Umgang wunderbar. Und eine letzte Sache. In Vers 26 und 27 ist von einem Geheimnis die Rede. Ein Geheimnis, das von den Zeitaltern und Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht ist. Was ist das Geheimnis? Im nächsten Vers wird es geschrieben: Christus ist in uns durch den Heiligen Geist. Genau das. Wie kann man das merken? Ich habe heute zum Schluss in dem Seminar gewarnt und habe gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir mit unseren Vorstellungen nicht die Wirklichkeit Gottes begrenzt. Ich habe diese Woche was Witziges gelesen. Eine schwangere Mama und ein Kind, vielleicht 4 Jahre alt, sitzt davor und streichelt den Bauch. Und das Kind sagt, Mama hat ein Baby im Bauch. Und dieses kleine Kind sagt, Mama hat ein Baby im Bauch. Ich weiß gar nicht, wie es das runtergeschluckt hat. Natürlich, alle haben gelacht. Das war die Vorstellung von dem Kind. Alles in den Bauch kriegt man nur durch den Mund. Das war das, was das Kind bis dahin verstanden hat. Es gibt ähnlich schwierige Vorstellungen, was es bedeutet, christlich in Mund. Ich sage das jetzt, vielleicht auch hört sich das für einige lächerlich an, aber Millionen Christen, vor
Mit dem
allem
Haar was
in der
drin.
katholischen Kirche, glauben wirklich, dass sie beim Abendmahl Christus essen und dass er so lange dann in ihnen ist. Wir lachen vielleicht drüber, aber das war dieser große Streit 500 Jahre vorher zwischen Luther und den anderen Reformatoren. Und auch Luther hat das noch so geglaubt. Und deswegen hat er sich mit den Schweizer Reformatoren gestritten und zum Schluss getrennt. Armin hat die richtige Antwort gegeben. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, nicht im Magen. Und ich sage eine zweite Sache. Weil es gibt immer wieder Gläubige, die suchen in sich selbst, ob sie das auch fühlen, dass Christus in uns ist. Die suchen nach einem Gefühl, ob dieses Geheimnis Christus in uns auch wirklich bei ihnen da ist. Auch das ist ein Grund, warum manche besondere Gottesdienste, besondere Konferenzen aufsuchen, in der Hoffnung, dann solches heiliges Gefühl zu kriegen. Aber Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Egal, ob mein Herz schnell klopft, weil ich gerade gerannt bin, oder brennt, weil ich gerade Schmerz und Trauer über jemanden mit jemandem habe, oder vor Freude hüpft. Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Das hat nicht mit unserem Gefühl zu tun. Wie kann ich es doch merken?
Ich denke, Jesus sagt, mein Frieden gebe ich euch, deinen Frieden.
Das ist
Das ist
das.
eigentlich.
Genau. Also es hat was mit dem. Ja, ich nenne das so durch ein verändertes Leben. Ich lese dazu den letzten Vers von dieser Predigt, und zwar Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, dann suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was von der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Der Glaube an Jesus Christus hat eine wunderbare Wirkung. Er macht nämlich das für uns Wirklichkeit, was Gott schon so sieht. Weil das, was wir eben gelesen hatten, im Vers 27, dass Christus in uns ist, nur eine halbe Seite des Geheimnisses. Die andere halbe steht im Epheserbrief, Kapitel 3. Ich fasse das nur zusammen, ich will das nicht so sehr lang. Und zwar, wir in Christus. Ich sage es zusammengefasst. Das Geheimnis Gottes heißt Christus in uns und wir in Christus. Das bedeutet, Gott sieht uns so an, dass wir, alle Gläubigen, in den Christus hineingeglaubt sind oder haben. Und wir sind mit dem Christus gekreuzigt worden. Deswegen ist unsere Sünde mit ihm gekreuzigt worden. Wir sind mit ihm begraben worden. Das bezeugen wir praktisch mit der Taufe. Und wir sind auch mit ihm wieder auferstanden zu neuem Leben, über das der Tod und die Sünde keine Macht mehr haben. Und das ist es, was wir hier in Kapitel 3, Vers 1 bis 3 lesen. Wenn oder weil ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, ihr Lieben, vor 2000 Jahren ist nicht nur Jesus Christus wieder auferweckt worden, sondern Gott sieht uns alle, die wir an ihn glauben, so an, als dass wir zum neuen Leben schon durchgebrochen sind. Und weil das die Tatsache ist, und weil Gott sieht uns so an, dass wir mit dem Christus Kreuzigung, Begräbnis und Auferweckung miterlebt haben, weil wir in ihm und er in uns ist. Deswegen ist es unsere Aufgabe, unser Denken, die ewigen Dinge auszurichten. Was lesen wir hier? Weil das so ist, sucht, was dort ist, wo der Christus ist. Sinnet auf das, also richtet euer Denken darauf. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir benutzen diese Dinge. Ich brauche noch den Stuhl. Ich schwebe nicht, wenn ich was esse. Ich benutze noch diese materielle Welt. Aber sie nimmt mich nicht gefangen, weil mein ganzes Inneres auf diese ewigen Dinge ausgerichtet ist. Das muss unser Leben antreiben. Dann leben wir würdig des Evangeliums. Und ich sage mal das als jemand, der schon ein paar Jahre auf diesem Weg gegangen ist. Das lohnt sich. Die Freude wird nicht weniger, sondern stärker. Deswegen dürfen wir auch diesen Tag in der Auferstehungskraft Jesu Christi feiern. Aber dürfen wir eine Sache wissen: Das Beste kommt noch.
Amen. Amen.